Dieser Podcast wird präsentiert von
vom Edeka-Markt Zacharia in Flohseligenthal im schönen Thüringen. Es ist ein wundervoller Edeka-Markt. Im letzten Podcast haben wir das schon besprochen, was so das Besondere daran ist. Man fühlt sich auf jeden Fall persönlich betreut. Es gibt 38.000 Produkte, Artikel auf 1.500 Quadratmeter. Es ist ein richtiger Wohlfühl-Edeka-Markt und ihr solltet unbedingt dort vorbeischauen. So, ihr Lieben, jetzt starten wir mal mit einem kurzen Einweisungsgedöns von mir. Das ist was ganz Neues. An sich war es immer andersrum. Ich gestalte den Podcast jetzt ein bisschen neuer. Wie ihr wisst, ich schneide ungern oder gar nicht. Dementsprechend erkläre ich euch heute hier, worum es geht. Ich habe einen Gast über die Grenzen hinaus. Ich kann endlich durch meine technische Weiterbildung, / Faulheit, Überwindung mit Leuten auch sprechen, die nicht direkt in meinem Wohnzimmer oder im Laden oder in meiner Nähe sitzen. Ich brauche nur eine Internetverbindung, die Leute brauchen eine Internetverbindung und dann kriegen wir das hin. Und so kann ich euch sagen, habe ich heute mit dem Pascal Brandt gesprochen, ein echter, flotter junger Mann, der richtig viel im Tattoo-Bereich unterwegs ist. Und was er dort genau macht und worüber wir genau gesprochen haben, das könnt ihr jetzt hören.
MBW, Maurice Bunte Welt, dein Podcast mit coolen Talkgästen mit Maurice G.
Chatten sehe ich gerade.
Wir können chatten, ja.
Geil, da können wir uns so kleine Tipps geben.
Wir können uns kleine Tipps geben und weißt du was? Ich nehme jetzt wirklich schon auf.
Ja, war gut.
So, da kann man nämlich gar nicht mehr besprechen. Du hast mich auf eine gute Idee gebracht, dass die Zuhörer von Anfang an auch gleich mitkriegen. Das ist unser erster Podcast oder mein erster Podcast auf die Entfernung. Ja. Und ich bin fast nach Bayern runter, oder bin ich schon in Bayern? Ist das schon Bayern?
Nee, du bist tatsächlich in Hessen.
Nee, Baden-Württemberg, Hessen.
Nee, Hessen sind wir. Wir sind so auf der Kippe zu Bayern, Hessen und Baden-Württemberg ist auch nicht weit. Also wir sitzen eigentlich hier im Herzen Deutschlands. Also ja, es ist alles
drei Länder weg.
Es ist alles eine Stunde weg, aber es ist halt super, alles weit, also alles eine Stunde weg, wirklich alles. So der nächste Mediamarkt halt auch.
Ach geil.
Genau.
Ja, ich weiß nicht, du bist bestimmt irgendwo ganz, ganz ordentlich. Ich liege hier quasi im Bett. Ja. Hab's mir bequem gemacht.
Tatsache.
Und hab mir überlegt.
Was hast du überlegt?
Na, und hab mir überlegt, ich mache den Podcast jetzt mit dir hier im Lockdown von zu Hause.
Ja, das finde ich gut. Ich bin natürlich, wie du mich kennst, sehr, sehr professionell. Ich bin tatsächlich ins Studio gefahren, wo eigentlich doch mehr Leben ist, aber das ist jetzt gerade so der einzige Punkt, wo es wirklich komplett ruhig ist.
Ja.
Und deswegen bin ich jetzt hier im Studio und nehme hier an meinem Arbeitsplatz auf. Entspannt.
Schön. Also für die Zuhörer, ich fange heute ja ein bisschen anders an als sonst und möchte diese dritte Staffel ja auch ein bisschen lockerer gestalten als die ersten. Und ich habe heute den Pascal Brandt in der Leitung sozusagen. Aus der Nähe von Baden-Württemberg, Bayern in Hessen. Und ja, erzähl mal, was du so machst.
Also in erster Linie bin ich Online-Marketer für Tattoo-Studios. Also klingt immer ein bisschen doof, aber ich mache Marketing für Tattoo-Studios. Bedeutet, ich suche meinen Kunden. Das mache ich über Social-Media-Werbung. Also auf Facebook und Instagram schalte ich Werbeanzeigen für bestimmte
Aktionen. Ach, du bist das.
Das bin ich, ja. Also ich beworbe euch alle mit Tattoo-Werbung. Das mache ich meistens über Gewinnspiele oder Angebote. Oder ich zeige auch teilweise einfach, mit sehr, sehr guten Künstlern funktioniert es halt auch, dass man einfach nur die Arbeiten zeigt und die Leute kommen drauf zu. Ja. Und cool. Das mache ich. Und ansonsten, ich habe noch ein Tattoo-Studio zusammen mit meiner Freundin. Wir wollten gerade eröffnen, aber am ersten Tag durften wir schon nicht mehr arbeiten, weil das war genau der Tag, wo der neue Lockdown hier anfing.
Das ist auch ein sehr heikles Thema gerade für uns alle, ne?
Ja.
Der Lockdown.
Aber da habe ich Nachrichten für dich.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Okay, wird dich wahrscheinlich in Brandenburg nicht jucken, weil bei euch wurde abgeschmettert, ne?
Berlin.
Berlin, genau. Berlin wurde abgeschmettert, ne?
Nee, Brandenburg wurde abgeschmettert, aber ich bin in Berlin.
Okay, weil ein Kunde von mir, Rice Decision Tattoo in Saarbrücken, haben gemeinsam mit Ralf Nonweiler und Urban Slamal geklagt. Und die sind.
Ich habe auch mit Urban geklagt. Ja, krass. Ja, ich habe auch mit Urban geklagt, also.
Ja,
ich warte noch. Ah, okay.
Ja.
Ja, wir warten noch, weil bei uns gab es einen Formfehler. Berlin hat gesagt, und jetzt, du sitzt ja zum Glück, die Klage wird nicht angenommen, weil wir die Geschäftsadresse angegeben haben und nicht unsere Privatadresse. Also mussten wir nochmal von vorne anfangen.
Naja, gut, ja, aber dann kann man es, was wir falsch gemacht haben, dann nochmal.
Genau, so kann man es auch machen. Aber das ist das einzige Bundesland, wo es so ist. Bei allen anderen war es okay, dass du die Geschäftsadresse nimmst.
Mhm. Ja, dann ja, siehst Berlin du mal. Speziell.
Aber unser Bürgermeister hat auch zu dieser Trump-Sache jetzt die Freiheitsstatue mit einer Zwille den Trump wegschnipsend als Bild hochgeladen, wo ich denke, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ein Bürgermeister machen sollte. Das ist so ein falsches Signal meiner Meinung, in seinem politischen Amt so zu reagieren.
Ja, in Berlin passieren manchmal komische Sachen. Ich habe ja auch mal in Berlin gelebt. Und die Berliner Polizei, habe ich mal gesehen, da ist irgendein Unglück gewesen, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Auf jeden Fall hat die Berliner Polizei das mit Emojis kommentiert.
Ja.
Ich denke so, Leute.
Ja, also die Professionalität geht hier irgendwie weg, weißt du, deswegen drehen die hier auch alle so durch und machen, was sie wollen, aber soll uns nicht stören.
Nee, er hat jetzt einfach nochmal die Privatadresse angegeben und dann hoffen wir, dass er bald wieder aufmachen dürft. Wie ist das eigentlich? Das weißt du doch bestimmt. Wenn jetzt Studios nicht geklagt haben, dürfen die sich da mit dran bereichern, wenn das läuft wieder?
Jetzt kommst du, ich weiß das, Axel. Also ich weiß, es gibt in jedem Bundesland, wir leben ja in der Föderationsstaaten, das heißt, jedes Bundesland entscheidet ja für sich und in jedem Bundesland ist das ein bisschen anders. Es gibt die Möglichkeit, ich kenne die Fachbegriffe nicht, aber es gibt die Möglichkeit in einigen Bundesländern, dass du das, was du erklagst, für dich erklagst. Ja. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du das, was du erklagst, gilt dann für die gesamte Branche. Ja. Wie das im einzelnen Bundesland dann immer ist, kann ich dir so jetzt nicht sagen. Aber es gibt halt diese zwei Möglichkeiten der Klageform.
Oh, naja, wäre ja komisch. Es klingt ja einleuchtend, dass wenn ein Schuhstudio das schafft, dass das dann alle wieder öffnen dürfen, aber
naja, aber das trotzdem halt, guck mal, wenn ich jetzt klage mit meinen Hygieneauflagen und mit meiner Art in einem Studio zu arbeiten und ein anderes Studio arbeitet völlig anders, also du kennst das ja, wir machen so Tagestermine, ein Tattoo am Tag und genau. Also auch nur einen Kunden. Ja. Aber dann gibt's ja noch diese anderen Studios, die Leute wie bei der Viehherde aufs Feld tragen. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Hygiene dann auch so gewährleisten können mit 40 Minuten Einweichzeit und so weiter und so fort. Und wenn ich das jetzt mir erkämpfe, auch mit meinem Geld, dass ich wieder arbeiten kann und der dann davon profitiert, ist ja die Frage, ob ich das doch gut finde.
Deswegen sage ich ja irgendwo, wäre es unfair, wenn die Leute, die nichts gemacht haben, trotzdem dann wieder öffnen dürften.
Ja.
Aber das Problem ist halt, es gibt ja keine richtige Unterscheidung bei den Tattoo-Studios. Du kannst ja nicht sagen, wir sind jetzt ein Ein-Tagestermin-Studio, weil sind wir ja auch, wir machen ja auch nur eine Tagessitzung und haben hier keinen großen Stoff. Wenn du jetzt siehst, zum Beispiel, das ist ein leidiges Thema, Friseure, haben 15, 16, 20 Kunden am Tag, wir haben halt einen. Ja, ist bei dir ja dasselbe, ne?
Ja, genau.
Da ist es halt.
Ach, das ist wie mit Museen. Du darfst nicht ins Museum, aber du darfst in großen Einkaufs-Supermarkt, Shopping-Malls und weiß der Teufel, wo ich mir denke, im Museum habe ich noch nie eine Menschentraube gesehen. Ja, die gehen dann an einem Bild, gucken sich das an, laufen weiter. Im Supermarkt rennen die alle rein und Winterschlussverkauf, ole ole.
Also, vieles ist super sinnlos. Auch, ich bin mir nicht 100% informiert, aber ich glaube, Bundesliga wird auch gespielt, ne?
Ja, die wird gespielt, aber ja, Fußballvereine für Kinder nicht.
Ja,
ich auch denke, fickt euch so hart, Alter. Ja, und ich meine, dahingestellt, aber fuck off, Alter, was soll denn dieser Schwachsinn? Ja,
das geht halt echt nicht.
Dann lasst, weißt du, ich meine, kurz vorm Lockdown habe ich gesehen auf Instagram, ihr habt jetzt so ein paar Wannabe-Tätowiererinnen, die dann schreiben, oh, Wochenende Party in Berlin. Und ich denke mir, nein, Alter, fick, bleib zu Hause, Mann. Bleib in dem scheiß Land und feier doch dort auf deiner Kuhbläke, Alter, auf deinem Kuhdorf. Aber komm doch nicht noch nach Berlin. Und was soll ich dir sagen?
Ja, geht ja auch.
Wir haben
nicht,
die oder? Scheiße jetzt hier. Ja. Und ich denke mir, Mann, macht einen Zaun um Berlin, lasst keinen rinnen und raus. Und dann kriegen wir das Problem hier auch geregelt.
So ist es ja.
Ja.
Da muss man halt wirklich so ein bisschen auch mal Flagge bekennen, einfach auch mal machen. Ich finde auch die ganzen Leute, die sich über die Maske aufregen, so, ey, bitte trag doch die Maske, dass wir hier arbeiten können.
So drauf geschissen. In China trägt jeder, in Japan trägt jeder diese Maske und hat gar keinen Stress, so, weißt du.
Genau.
Aber das ist halt, ja, das ist halt alles so verlogen, so, ach. Auch die Leute, die sich jetzt aufregen, endlich haben sie die Chance, den Nazi raushängen zu lassen und so. Und, ach, es nervt alles. Es nervt mich so hart. Diese ungebildeten, ja, Mann, diese ungebildeten Vollidioten, weißt du, wenn sie wenigstens mal vernünftig argumentieren würden.
Ja.
Aber dann hört es irgendwie auf, weißt du, das ist so. Noch nie die Welt gesehen, weißt du, sind von
einem Ort ins
andere gekommen. Ja, nee, ich bin noch völlig entspannt, aber ist doch so, weißt du.
Ja,
noch nie die Welt gesehen. Sie wollen, weißt du, dass der Widerspruch ist ja von diesen ganzen, auch von diesen rechten Pennern. Sie tragen Klamotten aus der ganzen Welt, sie fressen das Fressen aus der ganzen Welt, sie gehen ins Bordell und bumsen die Weiber aus der ganzen Welt, weißt du, was ich meine?
Ja,
sie trinken das günstige Bier aus der ganzen Welt, sie gehen in Urlaub irgendwo hin, wo es billig ist in der Türkei, und dann stehen sie hier und wollen keinen hier haben, Alter. Das ist doch, ey.
Ja, das sind
boah.
Ich habe vorhin mit jemandem telefoniert und habe auch eine Umschreibung gesucht. Ich habe sie gefunden. Das sind einfach gestrickte Leute.
Einfach gestrickt ist gut. Ich sage immer, die sind sehr, sehr einfach. Also ich nehme nicht mal mehr das Wort gestrickt noch. Ich reduziere drunter. Die sind sehr einfach.
Das ist so, ja.
Aber sie halten sich auch für schlau, weißt du. Das ist wie dieser Michael Wendler, der dann den einen Tag sagt, vom Zettel abliest, ich habe mich mit Hildmann unterhalten, ich weiß jetzt, was los ist, Merkel ist Kinder, so, weißt du, was ich meine? So, und am nächsten Tag so, nein, ich muss mich bei RTL entschuldigen, das war doch alles ja nicht so gemeint, weil ich denke, du Lappen, ey, häng dich auf dem, naja, egal.
Es gibt schon Michael Wendler hier eine Bühne, sehr gut.
Ja, du, ich gebe jedem eine Bühne, wirklich, ich gebe jedem eine Bühne. Und ich weiß nicht, Kurt Krömer, sagt dir der was?
Wer?
Kurt Krömer?
Ja, Tatsache.
Ist ein Berliner Comedian.
Genau.
Und der hat eine Show, die läuft auch auf YouTube, also aus dem RBB. Und die Show heißt Chess Krömer. Ich kann die jedem nur empfehlen. Kennst du, hast du schon gesehen?
Ja. Ich habe damals gesehen, mit Sido und Prinz Markus von Anhalt.
Ja, du musst sie aber alle angucken, nicht nur die, weil das sind Leute, die er mag. Es gibt Sendungen, wo Leute kommen, die er gar nicht mag.
Das war bei Prinz Markus so gewesen, glaube ich. Das war sehr, sehr
Nee, witzig. Das ging noch. Nein, das ging noch.
Hast du auch gesehen?
Ja, ich habe alle gesehen. Ich habe wirklich, ich gucke den jeden Montag oder Dienstag, wenn das rauskommt, bin ich der Erste.
Ah, okay.
Und, Alter, ohne Witz jetzt, das ist genau das, was, ey, die sollen mich anrufen und sagen, lass einen Podcast machen. Ich lass die reden, wirklich, ich lass die reden, ich gebe denen eine Bühne. Ich finde, die brauchen auch eine Bühne. Die müssen ihre Scheiße in die Welt tragen, damit die vernünftigen Menschen auch wirklich sehen, ey, das war nicht aus Versehen, das war nicht komisch zusammengeschnitten. Die Leute sind wirklich als Kind wirklich sehr tief gefallen schon.
Ja.
Vom Wickeltisch runter oder was ist das?
Ja, so kann man es natürlich auch machen, hast schon recht. Ja.
Ja, weil immer dieses Totschweigen, weißt du, auch immer diese Klappe halten und diese, ach, wenn wir ruhig sind, dann und hahaha, und die werden sich schon selber ins Ausschießen. Nein, Mann. Nein. Es gibt so viele Menschen, die sind einfach nur bauernschlau, die, guck doch mal, die ganze Geschichte wiederholt sich und keiner peilt es, Alter.
Ja, weiß ich nicht, ich bin da nicht so tief drin da in dem Thema, aber.
Naja, aber guck dir das doch gerade an. Pass auf. Jetzt nur mal ein Beispiel. Die Menschheit ist unzufrieden. Du und ich, wir sind unzufrieden mit unserer Politik, richtig?
Ja, das ist so.
Corona ist gerade ein Thema.
Was heißt unzufrieden?
Ja, was jetzt Corona betrifft.
Genau, was Corona betrifft, da muss ich sagen, das ist halt echt nicht geil.
Genau, so. Ich rede ja nur von diesem einen Thema jetzt mal. So, wirtschaftlich sind wir gerade sehr unzufrieden. Ja. Unsere Politik nimmt uns nicht für voll und nimmt nicht die Leute für voll, die halt entsprechend sagen, zum Beispiel Gastronomen könnte offen lassen, die haben sich an alles gehalten. Dort gibt's Abstandsregeln, kontrolliert nur, dass die eingehalten werden. Tattoo-Studios können offen bleiben, weil, wie in unserem Fall, ein Kunde am Tag können die ja nachweisen. Sanktioniert die von mir aus noch ein bisschen höher, sagt nur noch mit Terminen, keine Walk-ins und so, keine Piercings, bla bla bla. Alles gut, so. Machen sie nicht, aber das sorgt dafür, dass wir unzufrieden sind, weil privat wird weiter gefeiert und so weiter und so fort.
Das sind aber auch Faulheitsgründe, glaube ich. Ich glaube, also ich stelle mir das so vor, die sitzen da, die Politiker sitzen an einem Roundtable und dann wird gesagt so, ja, Tattoo-Studios, machen wir auch zu. Da wird gar nicht drüber nachgedacht, okay, schließen wir die vielleicht nur 2 Tage die Woche oder machen wir das mit Walk-ins weg, die sind gar nicht so tief im Thema.
Ja, genau, das, was ich meine, so, weißt du, also das, wenn es jetzt nur uns betrifft, dann würde ich sagen, okay, Bordelle, Tattoo-Studios, die wollen diese Schmuddelecke weg haben, kann ich verstehen. Aber es betrifft ja auch die Kosten. Genau, es betrifft ja auch die Kosmetikstudios und so. Also geht's ja nicht gegen uns persönlich. Genau. Die Sache ist, wir sind unzufrieden, alle Menschen sind unzufrieden, die Menschen werden laut, wollen was geändert, wird die Politik belächelt, die Sache, nimmt die nicht für voll, sitzen im Bundestag, sind nicht der Meinung, ihre Diäten könnten sie auch mal runterbrechen ein bisschen, weil wenn wir leiden, leiden die Großen mal mit, machen sie ja auch nicht. Also, wir sind unzufrieden. Jetzt werden natürlich immer mehr Bürger, auch solche wie wir, wollen, dass sich was ändert, weil es geht an unsere Existenz. Die gleiche Scheiße hatten wir 1928. Und dann kommt so ein komischer Hutzelmann aus Österreich hier rüber gehumpelt, ja, der als Soldat irgendwie nichts geschafft hat, ja, und merkt, ach, wenn ich in so einem Bierkeller auf den Tisch rede, dann klatschen die Leute mir zu. Und irgendwie sehe ich das gerade, wenn ich den Fernseher anmache, sehe ich genau so einen blonden Eierkopf, der so ein bisschen geschwollen quatschen kann. Und die Leute denken, der ändert was für uns. Du hast es in Amerika gesehen. Trump hat gesagt, wenn ich Präsident werde, ist morgen Corona vorbei. Und ja. Die Leute haben den zugejubelt.
Ja, das ist auch eine andere Mentalität. Das ist eine andere.
Ja, aber du siehst die Dummheit der Menschen.
Ja, voll.
Aber unser König hat gesagt, Corona gibt's nicht mehr ab morgen. Findest das ist Kaisers neue Kleider.
Findest du auch, dass der Trump ein sehr, sehr hohes Comedy-Potenzial hat?
Nein.
Nee? Ich finde, das Problem ist einfach, dass der Präsident ist, dass der wirklich was zu sagen hat, oder war, dass der Mann wirklich was zu sagen hatte. Aber so, was der gesagt hat, das war sau. Also ist halt lustig, das kann man ja nicht ernst nehmen, was der gesagt hat.
Nee, man kann den nicht ernst nehmen, das ist richtig. Aber Comedy ist für mich ein Mensch, der ein Thema beschreibt, auf eine lustige Art und Weise uns darauf aufmerksam macht, dass wir drüber nachdenken. Und beim Trump ist es so, das ist für mich ein Psychopath, der eine Bühne gekriegt hat. Das ist, als wenn du sagst, das ist okay, wenn so ein Serienmörder ins Fernsehen kommt. Es gab mal eine Sendung von Sherlock Holmes, so eine Serie. Und da war auch so ein Typ, der war mega reich und total hässlich. Und der hat so Hotels gebaut und hat Menschen gefressen und getötet. Und der Typ hat zum Ende sogar vom Staat noch ein Krankenhaus und sowas bekommen, weil er ja den Menschen helfen will. Und hat dort ganz in Ruhe, ganz legal, nachts seine Menschen seziert. So. Und das ist so für mich genau dasselbe, weißt du, du gibst einem Vollidioten so viel Bühne und man darf das nicht belächeln. Also klar, manche Sachen, da schütteln wir beide mit Kopf.
Das sind Sachen, wo ich mir denke, so, das kann er ja nicht ernst
gesagt.
Kann er
genau,
nicht
hat er nicht gesagt.
Genau.
Aber das Schlimme ist, der Typ meint es ernst. Es gibt auf Netflix eine Doku über den Typen und ich habe mir jetzt also mehrere Dokus über den angeguckt und der Typ, also ganz ehrlich, der ist davon überzeugt von dem, was der macht. Der ist gefährdet.
Das ist schwierig, ne?
Ja, das also klar, wenn wir schlau sind, wissen wir, wenn wir drüber schmunzeln, dass wir es witzig finden, weil kein normaler Mensch, also aus unserem Sinne normal, würde das ernst meinen.
Nee, geht ja nicht.
Aber wenn man, nee, geht nicht, genau. Aber wenn du dir den anguckst, dann weißt du, der Typ meint das ernst. Mhm. Und er ist davon überzeugt. Und wenn du lachst, denkt der nicht, der lacht mich aus, so wie wir beide denken würden. Ja. Wie lachen die jetzt über mich? So, er sagt, guck mal, die finden das genauso witzig wie ich. Weißt du, was ich meine?
Das sagt wirklich, man kann sich halt alles schön reden, ne?
Ja, genau. Und das kann der gut. Also der ist schon, boah.
Ja, aber jetzt ist durch, oder? Der ist definitiv kein
also, Problem mehr, ne? Nee, also es gibt ja jetzt so zwei Theorien. Das eine Ding ist, der geht dagegen vor, Bis zum 21. Januar kann er das ja, weil er ist ja noch 70 Tage irgendwie im Amt. Mhm. Oder, jetzt pass auf, witzig, Humor, er nennt sich einfach um in Joe Biden und macht weiter.
Das war seine Idee Jahre. Oder hat er also das nicht vorgeschlagen?
Nein, hat er nicht, aber ich glaube, das ist so, also das würde der sogar noch machen, weißt du.
Der hat auch richtig Bock, weiterzumachen. Der hat auch wirklich
Bock. Ja, der hat richtig Bock. Der ist
auch
überzeugt davon,
dass ich alles richtig mache. In der Materie, diesem Ami-Politik und sowas, habe ich gar nicht so viel Ahnung von. Ich habe es jetzt nur so ein bisschen aus dem Fernsehen mitbekommen. Aber ich hatte auch ganz oft von mir Leute irgendwas erzählt, hast du gehört, was der gesagt hat, wo ich mir so dachte, so kann der doch nicht wirklich ernsthaft gesagt haben. Ja.
Ja, du hast ja nicht mal Twitter, ne? Hast du Twitter?
Nein, bei mir ist das wirklich so, ich habe ja irgendwann, als ich angefangen habe mit dem Online-Marketing-Kram so, ich bin komplett allgemein ungebildeter Typ. Ich habe mich dann irgendwann wirklich nur noch mit dem Zeugs befasst, was ich selbst mache und mich gar nicht mehr so, also ich bin wirklich politisch und auch so allgemeinbildungstechnisch bin ich nicht gerade auf dem besten Stand. Ich kann wirklich eine Sache gut, das ist der Online-Marketing-Kram, das ist das Tattoo-Business kennen, aber das war's sonst.
Ja, bei mir ist das halt, ich bin schon immer so geschichtsinteressiert gewesen und ich, also jede Minute läuft bei mir entweder ein Podcast oder eine Doku. Ich gucke ja kaum was anderes und lese und mache und tue. Also ich finde, in so einem Punkt bin ich wirklich ein Freak. Ich habe zum Beispiel alle Interviews von Falco, von dem Sänger, bis hin zu Helmut Schmidt, habe ich wirklich, also YouTube habe ich durch.
Ja, das passiert mir aber auch manchmal, dass ich ein bisschen versumpfe so. Ich habe letztens angefangen mit irgendeinem Online-Marketing-Ding, was ich mir angeschaut habe. Irgendeine neue Strategie. Ja. Ich will halt auch immer sehen, was die anderen so machen. Und bin dann bei Hai-Dokumentationen geendet. Ah, okay. Die ich mir angeschaut habe. Ja. Also über Haie habe ich ein bisschen Ahnung. Auch.
Haie sind krass, ne?
Voll.
Voll wichtig. Voll wichtig fürs Ökosystem. Echt? Musst du aber nicht, ne?
Doch, habe ich wirklich. Also ich, also selbst wenn ich im Schwimmbad bin, habe ich immer so eine
Da denkst du aus dem Chlorbecken unten, aus dem Zuwasser kommt ein Hai raus, oder?
Kommt
was?
Jetzt der Weiße, ja.
Der Weiße auch noch.
Ja, das ist mein Ding.
Ah, okay.
Naja, aber so eine irrationale Angst irgendwo. Aber auch im offenen Meer denke ich immer so, ein Hai wäre jetzt scheiße,
ja. Ja, aber weil, wie gesagt, ich dachte, du hast halt die Dokus gesehen. Eigentlich sind die nur wichtig und kacken sich eigentlich vor uns auch in die Hose.
Du, ich habe das gesehen, aber ich glaube es nicht. Ich bin der Meinung, die wollen uns fressen. Nee, einfach so irrational.
Aber da hatte ich auch eine Diskussion letztens mit einer Kundin und die meinte auch, die sind voll lieb und so und das sind nur Unfälle. Ich sage, ja, trau nur der Statistik, die du selber fälscht. Ja, also ich will jetzt auch nicht mit so einem Ding schwimmen. Also da könnte ich mir auch was anderes vorstellen.
Ja, das ist mit Sicherheit cooleres.
Das auf jeden Fall, schon. Ja. Ja, also bei der Trump-Sache sagst du, bist du jetzt nicht so im Bilde, amerikanische Politik bist du raus. Muss ich dir auch sagen, ist jetzt nicht mein Thema.
Ja. Aber also nur so das, was
hat
jeder
uns
weiß,
halt beschäftigt, ne? Ja. Genau, hat uns jetzt beschäftigt und ich habe es halt über Twitter verfolgt, bevor es halt losging, ne? Als er anfing, so ganz wirres Zeug von sich zu geben. Also so richtig interessiert habe ich mich, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, der Typ war ja in Nordkorea, der Trump, und hat dort ein Gespräch geführt mit Kim Jong-un, ist dann nach Hause geflogen und Kim Jong-un hat seinen irgendeinen Minister, der ihn da auch betreut hat, den Trump, noch kurz nachdem die Maschine abgehoben ist, köpfen lassen.
Was?
Ja, weil Trump nicht mitgemacht hat bei dem, was der Kim Jong-un wollte. Und als das passiert ist und Trump keinerlei Reaktion dahingehend gezeigt hat, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mir das mal genauer angucken.
Was ist das? Ich finde auch, Leute köpfen lassen ist eine komische Methodik irgendwie. So für
irgendwie komisch. Vor allem noch am Flughafen, weißt du? Noch am Flughafen.
Ja, schwierig.
Ja. Und das sind so Sachen, da wollte ich mal genauer hingucken und deswegen habe ich mich mit dem mal auseinandergesetzt und schockiert.
Ja, das glaube ich.
Ja, schon. Was steht denn bei dir jetzt? Nee? Okay. Nee,
wusste ich auch nicht.
Ja, siehst du, das also kam beiläufig an, Twitter.
Ich bin gerade noch frisch schockiert.
Okay. Wie geil. Was steht bei dir jetzt an eigentlich in der Lockdown-Zeit? Also falls wir jetzt nicht vorher aufmachen dürfen, was ist jetzt bei dir geplant?
Na, es war jetzt, also ich habe mich auf den Podcast mit dir gefreut, da hast du ja auch gesagt, da haben wir was zu tun. Das ist auch so, ja.
Ja.
Das machen wir. Ansonsten bin ich jetzt wirklich gerade so ein bisschen am Prokrastinieren. Also ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll, weil es ist ja nicht nur ein Business von mir, was betroffen ist. Es ist ja nicht nur mein Tattoo-Studio selbst, sondern das sind auch alle meine Kunden oder sage ich mal 95% meiner Kunden, die eben in den betroffenen Bundesländern sind. Oder auch, was funktioniert, ist Schweiz und so weiter. Aber da sind auch gerade alle sehr, sehr vorsichtig, weil sie auch Angst haben, dass sie wieder geschlossen werden. Dementsprechend, wenn meine Kunden geschlossen sind, was soll ich denn verkaufen für die? Weißt du?
Ja, ja, genau. Ich kenne das. Ich habe ja dasselbe Problem. Wir wollten auch starten.
Genau.
Und ich bin ja auch sehr zurückhaltend jetzt mit dem.
Ja, absolut. Verstehe ich auch.
Und ja, vor allen Dingen, was willst du dem Kunden auch erzählen, ne? Wenn dieser Lockdown länger dauert und du sagst, ey, wir machen mal dies oder das, ist halt schwierig. Also das bei mir ist jetzt gerade sehr viel Zeit mit der Familie. Ich kümmere mich gerade ein bisschen um meine Familie und habe, wie gesagt, Podcast-Programme, Projekte jetzt vorbereitet, werde jetzt versuchen, jeden Tag einen Podcast zu machen, also vorzuproduzieren, weil jetzt kann ich auch endlich über große Entfernung podcasten. Und ich habe Weihnachtsgeschenke für ein paar Kunden vorbereitet, für ein paar schnelle Kunden.
Okay.
Ja, das wird heute bekannt gegeben. Das heißt, der Podcast kommt entweder heute Abend oder morgen raus. Mhm. Ergo fast gleichzeitig. Ich habe einfach mal überlegt, ich habe so ein paar treue Kunden. Da habe ich halt, also nicht nur ein paar, ich habe viele treue Kunden. Und da habe ich halt schon große Projekte gemacht. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich gebe denen einfach mal, weil du weißt, auch in unserer Zeit, wir verdienen gerade nichts. Also ich muss ja auch gucken, wie es irgendwie weitergeht und wir müssen uns so ein bisschen rüber retten. Und da habe ich mir überlegt, ich haue jetzt mal 50% Rabatt auf eine Tagessitzung als schönes Weihnachtsgeschenk, als Gutschein raus, den können sie auch von mir aus verschenken.
Cool.
Oder was auch immer machen und dann, aber nur 12 Mal, also ich begrenze das natürlich auch und ja.
Und dann, ja, das sind immer, das sind so eine Aktion, die ich mir von meinen Kunden immer wünsche, dass sie sagen, ey Pascal, du kannst 50% auf eine Tagessitzung geben. Weil dann weiß ich, okay, jetzt rollt die Maschinerie.
Aber, ja, ja, klar. Aber ich mache es ja jetzt auch halt erstmal nur, weil, wie gesagt, wir brauchen auch nicht so tun, weißt du, so von wegen, oh, ich tue euch was Gutes. Natürlich will ich dem was Gutes tun. Natürlich weiß ich auch, viele wollen mir helfen und irgendwie müssen wir uns da in der Mitte treffen, weißt du?
Ja.
Und weil ich habe ja trotzdem die Kosten weiterhin für mich, meine Familie und so. Der Laden hat weiterhin die Kosten. Darum muss ich ja leider den Nico alleine fast kümmern. Also das sind alle so Sachen, ja, das ist das Schöne derzeit, dass wir viel Zeit zum Nachdenken haben.
Das ist so, man hat auch ein bisschen Familienzeit, so, gestern habe ich dir erzählt, war ich bei einem Kumpel gewesen, habe ich den über ein Jahr nicht mehr gesehen, weil einfach jetzt mal wieder Zeit dafür da ist, ne?
Ja, das, genau, und dann hast du getrunken und deswegen konnten wir nicht podcasten.
Ja. Nee, gestern war ich wirklich so, meine Freundin hatte gestern echt Spaß mit mir, die hat mich wirklich den ganzen Tag rundum versorgt.
Ach.
Und ja, jetzt ging's bin ich aber wieder gut zurück im Leben. Nee, gar nicht, mir ging's wirklich gar nicht
gut. Hätte ich dann doch einfach mal die Maschinerie anwerfen sollen, das wäre vielleicht auch ein witziger Podcast.
Das wäre sehr witzig geworden, weil ich geschlafen hätte wahrscheinlich, aber ich wäre eingeschlafen, Tatsache.
Ach,
ich hab gestern, von gestern Morgen bis heute durchgeschlafen.
Ach du Scheiße.
Ja.
Das Leiden Christi.
Absolut, absolut. Ich bin dann auch sehr wehleidig.
Bist du ein Weihnachtstyp?
Ja, schon. Also nicht so der klassische Weihnachtstyp. So Geschenke ist immer so eine Sache. Ich glaube, wir sind jetzt alle in dem Alter oder auch so in der Lage, sag ich mal, dass wir uns, wenn wir was haben wollen, das holen. Also Geschenke sind mir recht
was?
Egal. Nein. Ja, Geschenke sind uns doch recht egal, oder? Bist du so richtiger Geschenkegeier?
Nein. Ja, Mann.
Echt?
Das Geilste ist doch, Alter, Geschenke kriegen und Geschenke verschenken, Mann.
Ja.
Meine Familie kotzt immer, weil, wie du sagst, wir können uns alles selber kaufen. Ja. Die wissen immer nicht, was sie kaufen sollen. Und genau da liegt das Ding doch. Das geht ja gar nicht darum, dass es teuer sein muss, sondern dass so Leute einfach...
Du warst gerade ganz kurz weg. Ich habe dich eben so bestimmt 5 Sekunden nicht gehört.
Na, ich habe ja 5 Sekunden nicht gesagt, um dich zu verwirren.
Ah, okay.
Nein, war ein Spaß, ich habe was gesagt. Ich habe gesagt, Geschenke sind doch das Geilste, wenn man Menschen was schenken kann oder wenn man sich alles kaufen kann, die Leute rauskriegen müssen, was kann man dir schenken, auch wenn es nur was Kleines ist, was dich wirklich glücklich macht.
Ja, Schenken selbst finde ich mega cool, aber beschenken werden ist mir dann nicht so, also ich freue mich natürlich, aber das ist mir nicht so wichtig. Ich bin eher so dieser Essensnah, also ich liebe es dann da, keine Ahnung, das geilste Essen an Weihnachten zu essen mit der Family und sowas, das mag ich richtig, richtig gerne.
Wie ist bei dir Weihnachten, wie läuft das bei dir ab?
Dieses Jahr ein bisschen anders als sonst, also sonst war ich immer mit meiner Mutter, bei meinem Bruder und so weiter. Dieses Jahr ist es so, dass wir bei der Familie meiner Freundin sind. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag zu meiner Mutter gehen und so weiter.
Okay, aber und am Essen ersten Weihnachtsfeiertag, wollte ich gerade sagen, erste Weihnacht, also Heiligabend, Gans oder Brot mit Wasser?
Ich habe keine Ahnung, ich vertraue der Stiefmutter von meiner Freundin extrem, was Essen anbelangt. Also das wird auf jeden Fall sehr gut, da bin ich mir sicher.
Ah, okay. Ja. Bei mir ist das ja so, Heiligabend mache ich traditionell halt Kartoffelsalat mit Würstchen. Weil einfach dieses arme Leute-Essen, du weißt, eigentlich ist es ja Wasser, Brot, einen Teller hinstellen, falls noch jemand kommt, der nichts hat, bla bla bla, oder eine Suppe oder ein Eintopf oder sowas ganz Einfaches. Ja. Und dann ist ja erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, wir hauen richtig raus. Und so ist bei mir dann halt 24. Kartoffelsalat, Würstchen und dann erster und zweiter Weihnachtsfeiertag gibt es dann halt traditionell bei uns Wildfleisch. Also entweder gab es Hirschfilets oder sowas oder halt auch Wildgulasch. Wildgulasch mit Rotkohl und Klößen oder so oder Ente oder irgend so ein Zeugs, machen wir immer. Aber ich habe derzeit das Problem, ich kann nicht mehr so Fleisch. Wie geht's dir da?
Ja, Fleisch, ich bin da wirklich so, alles außer Fleisch ist für mich Beilage.
Echt? Ganz lange.
Ich wäre auch kein anders, aber ich mag das echt, also ich kann nicht, also klar kann ich anders so, aber ich mag Fleisch zu gerne, um es wegzulassen, ja.
Ah, okay. Also bei mir war das vorher immer so, dass ich genauso geredet habe, auch wo ich noch sportlicher war. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, ich habe bei IKEA, pass auf, jetzt der Tipp für euch alle da draußen und für dich, Pascal. IKEA hat vegane Fleischbällchen. Alter Scheiter, die schmecken wie Buletten. Oder wie ihr sagt, Fleischpflanzel.
Aber weißt du, Fleischpflanzel sagen wir nicht.
Nee, ich weiß, das war Bayern. Ich wollte jetzt einfach...
Du wolltest deine Expertise im Bayerisch raushauen.
Ja, einfach hier hören auch Bayern zu, Mann.
Ah, okay.
Nein, aber Bulette, Frikadelle, was auch immer ihr sagt. Die Dinger schmecken wirklich, also von der Konsistenz sind die wie Fleisch, so. Die sind aus Hülsenfrüchten gemacht und die schmecken mega gut. Ich habe die von Iglo so jetzt komisch probiert und die haben kacke geschmeckt.
Aber es ist doch komisch, dass wir, also für mich ist es komisch, so für Veganer natürlich ganz klar, der Vegetarier. Ich sag halt so, okay, wenn das wie Frikadelle schmecken soll, esse ich eine Frikadelle.
Es schmeckt ja nicht wie Frikadelle. Es ist von der Konsistenz so, wie so eine Frikadelle, also vom Gefühl im Mund.
Ja.
Aber es schmeckt halt so ein bisschen, also du schmeckst schon, dass es eine Hülsenfrucht ist, so Kichererbsen, Kidneybohnen, bisschen Erbsen und so, schmeckst du schon raus. Und es hat jetzt nicht diesen reinen Fleischgeschmack. Aber ich muss dir sagen, vom Eiweißgehalt ist es höher als zum Beispiel Hähnchen oder sowas. Es ist nicht so mit irgendwelchen medizinischen Scheiß belastet, weil sie ja irgendwelche Antibiotika den Tieren geben. Und ich vertrage es besser.
Okay.
Also so vom Verdauen, weißt du?
Das habe ich aber schon oft gehört, dass Leute, die irgendwie vegetarisch oder vegan sich ernähren, dass die sich deutlich, sag mal, vitaler fühlen.
Ja, es ist wirklich so. Ja. Also ich habe mal eine Zeit lang jetzt so Intervallfasten gemacht und halt auch auf Fleisch verzichtet und so eine Sachen. Mhm. Also ich bin jetzt kein Vegetarier oder Veganer. So möchte ich schon sagen, ne? Also ich esse meine Bockwürste und so weiter und so fort. Ja. Aber ich habe es halt stark reduziert und ich merke, dass es mir gut tut. Mhm. Und ich denke, früher hatten wir das auch. Da haben wir einmal in der Woche Fleisch gegessen, weil es einfach zu teuer war. Und ich glaube, jetzt essen wir einfach zu viel Fleisch. Weißt du, was ich meine? Es ist billig, es ist günstiger als vieles andere. Also wird halt dieser Scheiß in sich reingestopft und das ist einfach vielleicht...
Ist auch so. Ja. Definitiv. Ich habe heute auch schon zweimal Fleisch gegessen. So, weißt du, zum Frühstück und auch zum Mittagessen. Das ist ja, halt schon viel.
Siehst du, das ist bei mir gerade, ich bin ja frisch Vater geworden, wie du weißt. Und das ist das erste Mal, dass ich darüber jetzt hier auch rede, weil sonst halte ich ja mein Privatleben raus. Ja. Ich habe gerade mal gefrühstückt.
Ja, ist geil, ja, ne? Mach ich auch viel zu selten.
Ich war jetzt gerade einkaufen, ich war alles Mögliche machen.
Gefrühstückt.
Und dann habe ich es nur Frühstück geschafft.
Ah.
Weil du sagst, du hast schon zweimal gegessen. Schön für dich.
Ja. Ja, mein Körper hat auch danach gerufen.
Ja, mein Körper hat auch gerufen. Aber wisst ihr, was mein Körper auch gerufen hat? Schlepp mal die zwei Kästen Glasflaschen bitte 5 Etagen hoch, weil der Fahrstuhl kaputt ist. Hat mein Körper auch gerufen.
Aber da hab ich eine Empfehlung für dich.
Mach mal Sport, ja.
Nee, auch. Nee, aber Sodastream ist dafür die Lösung.
Nee, mache ich nicht. Weil unser Berliner Wasser ist so kalkhaltig. Und ich weiß, jetzt kommst du mir mit diesem Filter. Auch der funktioniert nicht richtig. Weil zum einen sind diese Dinger richtig teuer, also richtig gute Filter. Und wir haben hier nur eine Mietwohnung. Und die Rohre sind so alt und schlecht und so weiter und so fort. Und sie trinken stilles Wasser. Und wir trinken stilles Wasser. Also ich hab das mal gehabt.
Aber dann nimm doch einfach Plastikflaschen. Ja, ist ja halt Umweltding dann wieder, ne? Mit Plastikflaschen.
Nee. Also mir geht's nicht um nur die Umwelt, sondern mir geht's um Mikroplastik, was wir zu uns nehmen.
Ah, okay.
Und zwar nimmst du im Monat, wenn du jetzt Plastikflaschen trinkst und so weiter und so fort, nimmst du die Menge von einer Kreditkarte an Mikroplastik auf in deinem Körper und das kann nicht abgebaut werden.
Mhm.
Ja, das ist nicht gut. Als ich das gehört habe,
das klingt nicht gut.
Kein Wunder, dass alle Krebs kriegen, weißt du?
Aber ich habe mal gerade eine Frage an dich, tattoo-spezifisch. Fällt mir nämlich gerade an, wo wir im Thema Wasser sind. Ich war jetzt letztens bei einem Hygieneseminar für Tätowierer.
Ja.
Und
bei Marco.
Genau, war ich bei Marco beim Seminar und auf jeden Fall hat der das Wasser, womit du die Nadel ausspülst.
Ja.
Nimmst du das aus dem Hahn oder was nimmst du da?
Mineralwasser.
Okay, also du nimmst ganz normales Wasser, ne?
Nee, Mineralwasser.
Also Trinkwasser halt.
Ja, genau, Trinkwasser.
Ja. Okay, weil da wurde mir, hat er gesagt, so ja, nimm das aus dem Hahn. Und ich dachte so, was, echt?
Ja, genau. Also wenn das aus dem Hahn Trinkwasser ist, kannst du das nehmen.
Genau.
Das liegt daran, dass dieses destillierte Wasser dreckig ist. Es ist nur entmineralisiert.
Genau, so hat er das auch erklärt. Das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte, man nimmt da destilliertes Wasser für.
Genau, und das ist so ein Irrglaube, der früher verbreitet wurde von irgendwelchen aberwitzigen Tätowierern, die sich so wichtig tun wollen. Und das Witzige ist, die hast du heute noch rumlaufen, die sich nicht weiterbilden oder nachdenken. Du kannst, wenn du Trinkwasserqualität hast, und auch die haben wir in Berlin, also wir haben eine Trinkwasserqualität, aber eine sehr kalkhaltige.
Okay.
Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Duschkopf mir gekauft und der ist jetzt so nach 2 Monaten oder knapp 3 Monaten trotz regelmäßigen Sauermachen siehst du an den Düsen innen drin schon ganz kleine Kalkkristalle. So, ne? Also das ist schon sehr kalkhaltig hier, ja. Aber das kannst du benutzen.
Okay. Genau. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du weißt es vielleicht auch nicht.
So. Ja, ich weiß, aber das ist das, was ich meine. Du hast so 90% der Tätowierer da draußen haben wirklich keine Ahnung. Und da sind wir wieder beim Thema, wenn du dann den Leuten erlaubst aufzumachen, weißt du, die so einfach denken, die haben gesagt, Tätowierer machen ja viel, viel Hygiene und haben aber selber keine Ahnung, halten sich nur dafür, dann hast du ein Problem. Bei uns ist ja so, wir haben, weiß nicht, ob du es weißt, aber ich denke schon, wir haben ja eine eigene DIN-Norm als Tätowierer.
Mhm. Doch, weiß ich tatsächlich, seit dem Seminar.
Okay, genau. Wir haben die dieses Jahr im März oder Mai war die fertig. Die wurde so vor 4 Jahren begonnen. Und wir sind der einzige Berufszweig in Deutschland, der eine DIN-Norm hat. Okay. Alle anderen bedienen sich DIN-Normen. Also Krankenhäuser bedienen sich verschiedener DIN-Normen und würfeln die zusammen. Aber wir haben vom Anfang bis zum Ende eine DIN-Norm für unser Berufszweig.
Genau.
Und ich würde sagen, 80% oder wenn nicht sogar mehr von Tätowierern wissen das nicht oder nutzen das nicht. Oder denken, mit dem Kaufen dieses Buches haben sie alles getan.
Das weißt ist es ja auch nicht, ja. Aber dass es die DIN-Norm gibt für die Tätowierer, das wusste ich.
Ja.
Ja. Ich wusste nicht, dass wir die Einzigen sind.
Ja, also wie gesagt, alle anderen bedienen sich einzelner DIN-Normen, aber sie haben keine extra eine extra DIN-Norm für ihren Berufszweig.
Ah, okay. Na, ich bin ja aber auch selbst kein Tätowierer direkt. Ich bin ja eigentlich nur Studioinhaber gemeinsam mit meiner Freundin.
Ja, ja, klar. Nur am Üben. Nein, also wie gesagt, ich dachte mir, dass du es weißt. Und wenn nicht, wäre ja nicht schlimm gewesen, weil wie gesagt, so lange ist es nicht auf dem Markt. Aber als die Politik meinte im April, dass wir Tätowierer uns mal ein Beispiel an Friseuren nehmen sollen, was die Hygiene betrifft, bin ich richtig aus der Haut gefahren, weil ich mir dachte, ihr
Punkt,
was fällt euch ein? Also Friseure desinfizieren jetzt die Kämme, wo ich mir denke, ich habe noch nie einen Friseur gesehen, der seinen Kamm desinfiziert. Die gehen dir durch die Haare, stecken den Kamm ein und gehen beim nächsten durch die Haare.
Genau,
und
so kann ich das auch.
Und genau, und keiner macht sich Gedanken. Und wir sollen uns ein Beispiel an denen nehmen, stehen euch die Zähne zu eng. Und da halt mich richtig aufgeregt.
Aber da siehst du doch, wenig Ahnung, die vom Business haben.
Ja, genau.
Wie wenig Ahnung, die vom Tattoo-Business haben.
Das meine ich ja. Das ist ja der Punkt, wo ich mich halt aufrege und sage, ja, ey, ihr setzt uns gleich, ohne euch damit auseinanderzusetzen. Und die haben ja noch vor dem Lockdown, haben die ja auch von Urban und so weiter, aus dem Verband, aus allen möglichen Richtungen, haben die ja die ganzen Landeschefs Schreiben bekommen, wo aufgeführt wurde, was uns unterscheidet. Und die haben die nicht mal für wahrgenommen. Und Brandenburg wurde auch nur abgeschmettert, weil Brandenburg hat nicht auf die Anträge geantwortet, sondern Brandenburg hat einfach Gesetzesbausteine zusammengeschrieben, die nicht mal also im Wortlaut zusammenpassen und hat die wieder zurückgeschickt. Die haben sich damit nicht auseinandergesetzt.
Ja, das ist aber, wir sind halt so dieses Business-Zweig immer noch, wo die Politik uns, also ich glaube grundsätzlich, wir werden von vielen noch nicht so geil gefunden. Ja, und so
ja,
sind sie dann auch in der Behandlung da an, ja.
Genau, aber daran arbeiten wir ja. Deswegen ist ja auch mein Auftreten, du weißt ja selber, ich trage lieber gerne Hemd und ordentlich und
genau.
Und Marco macht's ja ähnlich, er hat auch einen Haarschnitt mittlerweile und wir verdecken ja schon einige Tattoos und wollen seriöser auftreten, ja. Einfach damit wir auch als das wahrgenommen werden, was wir sind, Künstler.
Genau.
Und nicht irgendwelche Asis, die irgendeine Scheiße machen. Also die gibt's natürlich da draußen auch. Und wenn es nach mir ginge, können die auch gerne zu sein, weil die ja nicht nur also so sind, wie sie sind. Natürlich haben die ihr Publikum, aber sie tragen natürlich auch, und da meine ich jetzt nicht mal das Image, was uns betrifft, sondern sie tragen auch mit dem Quatsch, den sie erzählen, dazu bei, dass alles, was wir versuchen, positiv zu machen, die mit dem Arsch wieder einreißen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also wenn wir sagen, uns ist Hygiene wichtig, uns ist wichtig, uns fortzubilden, uns zu vernetzen, so wie es jeder Bauarbeiter macht, jede Baufirma, jeder Banker, die ganzen Firmen machen, so machen wir es ja auch. Wir beide arbeiten zusammen, Marco arbeitet mit dir, also wir vernetzen uns ja alle so.
Genau.
Und mit anderen Studios, wir machen Guestspots, wir reisen rum, wir tauschen uns aus, wir haben Kongresse, wir haben ja nicht nur die Messen, wir haben ja auch die BMX und wir haben ja so auch richtig Kongresse mittlerweile. Und wir arbeiten dran, dass wir für den Kunden mehr einsehbar sind. Er sieht, welche Farben wir benutzen, welche Nadeln, die Hygiene und alles, was wichtig ist, so, ja, um auch Vertrauen zu schaffen. Und dann hast du halt die auf dem Dorf, ja, die dann irgendwie, die weder eine kaufmännische Schulung machen, noch irgendwie von irgendwas eine Ahnung haben, die einfach, ja.
Ja, gut, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Problem vom Dorf direkt ist. Weil ich
Nein,
bin ja auch gerade durch meinen Job geschuldet, schon bei vielen Studios gewesen und die Qualitätsstandards, sage ich mal, ob es jetzt die Arbeiten sind, ob es die Hygiene ist, ob es das Studio-Bild an sich ist, sind halt so unterschiedlich in verschiedenen Studios. Also es gibt wirklich auch Kunden, die habe ich einfach wegen der Hygiene schon abgelehnt. Es gibt Kunden, die habe ich wegen den Arbeiten schon abgelehnt und
Ja, das mit dem Dorf meinte ich jetzt auch nicht, dass jeder auf dem Dorf da halt mich falsch ausgedrückt hat, möchte ich auch nochmal klarstellen. Aber ich wollte jetzt einfach dieses Bild malen, was sich jeder vorstellt, so der abgeranzte, abgefuckte Typ, der irgendwie mit 18 Tätowierer wurde, Mit 19 war er der Star im Dorf. Die Bräute haben die Röcke hochgerissen, haben gesagt, boah, der hat einen geilen Job, von dem möchte ich gevögelt werden. Und der hat gesagt, komm, ich mach dir ein schönes Tattoo und dann mach mal ein bisschen Spaß und du brauchst nicht bezahlen, so diese Klischee-Ding so, ne?
Ja, ja, klar.
Und die gibt's ja immer noch da draußen.
Safe,
ne?
Safe.
Und ich erlebe ja auch, also ich habe letztens eine E-Mail bekommen von jemand und du weißt ja, Terminvergabe bei mir läuft so, dass ich alle halbe Jahre die Termine rauskicke, zwischendurch zwar auch was vergebe, aber erstmal den groben Schnee so sammel.
Ja.
Und dann hatte ich halt eine, also ich schicke dann an jeden erstmal so eine vorgefertigte, immer gleiche E-Mail raus, weil ich dann noch ein paar Informationen brauche, wer in die engere Auswahl kommt. Und da hatte ich halt einer geschickt und die kam mir dann gleich so ganz komisch, wenn ich eins nicht will, ist es kein Beratungsgespräch und ich fahre doch nicht durch die BRD aus Frankfurt-Oder, Digga, da fährst du 35 Minuten, vielleicht eine Stunde, wenn es blöd läuft, weißt du. Und sie tut sonst wie, ich fahre doch nicht hier aus Frankfurt-Oder durch die ganze BRD, um mir Gespräch zu führen und dann irgendwas zu tätowieren. Ich habe schon Tattoos und ich wollte, dass du mir mein Tattoo reparierst und ich dachte, ich komm vorbei, wir rocken das. Und da denke ich mir, pass mal auf, wenn ich dein Tattoo reparieren soll, dann hast du ja bis jetzt schon nicht so oft Glück gehabt mit Tätowierern.
Genau.
Ja? Dann solltest du vielleicht mal ein Gespräch führen und vielleicht ist dieses Gespräch auch nicht nur für sie da, sondern auch für mich.
Also sie wollte kein Beratungsgespräch.
Nee, sie hat so ganz komisch drauf geantwortet, so, und Grüße in die Reichshauptstadt und so eine Sachen. Also,
ja, gut, aber da wisst ihr ja schon wieder, wo wir sind, so, oder?
Ja, aber das meine ich so. Das ist so, wenn sie irgendein Tattoo will, kann sie auch bei sich um die Ecke gehen. Und dann habe ich so die Tattoos auch gesehen, die hat mir dann so Bilder geschickt. Und da denke ich mir so, qualitativ ist sie so weit weg von dem, was ich machen möchte. Wir wären uns sowieso nicht einig geworden, weil ihre Anschauung von Tätowierung und Tätowierer, also auch diese Wahrnehmung von uns als Berufszweig, von ihr selber, ist schon eins, wo ich denke, also die respektiert uns bestimmt nicht, weil wir Künstler sind, sondern sie will ein Tattoo, möchte krass sein, das darf nicht kosten, wisst ihr, und sie möchte gerne mit so einem, ja, so einen krassen Typen da irgendwie irgendwas machen.
Ja, aber das Ding ist halt, bei vielen Kunden ist das noch nicht angekommen, dass ihr keine Dienstleister seid, sondern Künstler. Das haben viele, ja, Kunden noch nicht kapiert.
Und ja, ich sage immer Kunsthandwerker. Wobei Dienstleister sind wir auch, aber ich glaube zum Anfang halt, was die Beratung betrifft. Ne? Mhm. Also da bin ich ein Dienstleister. Also ich sehe mich in drei Etappen. Ich sehe mich als Dienstleister, was die Beratung betrifft, weil da geht es darum, Kunden Kaffee anbieten, Wohlfühlatmosphäre, rauskitzeln, was er möchte und so weiter und so fort. Dann sehe ich mich als Handwerker, klar, weil das, was wir machen, ist eine Form von Handwerk, aber ist ein Kunsthandwerk. Wie Goldschmied oder sowas, genau. Weißt du? Also brauchst du eine gewisse Fertigkeit dafür. Und an dem Tag, wo ich dann halt arbeite, also jetzt nicht mal unbedingt das Tätowieren, sehe ich mich als Künstler. Da würde ich nicht mehr, dass mir irgendeiner dazwischen quatscht, weil ich mich da reindenken muss in die Sache und entwickle irgendwas. Ja. Danach bin ich halt beim Tätowieren so Kunsthandwerker, setze das um. Aber es ist halt eine Mischung, ne? Und so muss man uns dann halt auch wahrnehmen. Also wir dürfen nicht ganz Diva sein, ne? So, das musste ich mir auch wieder abgewöhnen. Eine Zeit lang hatte ich so einen Flitz, da dachte ich so, ich bin hier der Künstler, bremst euch mal alle. Man trage mich in den Raum. Und ja, da musste ich auch dazulernen, dass es vielleicht nicht ganz so ist. Aber ich lasse mir auch nicht die ganze Zeit erzählen, ich bin hier irgendein Dienstleister und ein Sklave für jemand. Und wobei auch Dienstleister nie Sklaven sind, egal in welchem Business, finde ich.
Ist so, ja, es ist halt bei uns ist es auf jeden Fall so, du kommst nicht, also ich denke, bei dir ist es genauso, man kommt nicht zu dir und sagt dir, ich will genau das Motiv so haben. So, weil im Endeffekt verwirklicht du dich ja selbst darin. Genau. Ja. Das ist halt, du machst ja dein eigenes, die sagen dir grob, was sie haben wollen, oder zeigen dir natürlich auch Bilder, wie es ihnen gefällt und so weiter, aber dann machst du dein eigenes Bild daraus.
Ja. Ja, man kann, also das Ding ist, ich beneide ja die Leute, wie zum Beispiel Steve Butcher oder so, die 1:1 Sachen kopieren können.
Ja.
Also finde ich mega gut, wenn das einer kann. Bei mir ist aber das Problem, ich kann das gar nicht.
Okay.
Also selbst wenn ich probieren würde, ich würde mir die Hände dabei brechen, weil ich immer mein Ding reinbringen muss.
Okay, ja,
ich krieg's nicht hin. Ich hab's probiert, ihr scheitert. Aber das ist halt auch das, was die Sache ausmacht. Die Leute müssen auch verstehen, es gibt den Menschen dafür, es gibt den Menschen dafür, weißt du kannst nicht alles können.
Ich habe ganz, ganz oft hier im Studio Leute drin, die sehen unsere Arbeiten im Schaufenster. Meine Freundin ist halt eigentlich nur Realistikerin. Kommen dann rein und sagen, na, ich will aussehen wie diese Rock, mach mir Maori. Ja. Aber dafür sind wir einfach keine Spezialisten. Dafür gibt es Leute, da kenne ich auch ganz, ganz tolle Künstler im Maori oder auch Geometric-Künstler und so weiter, aber das sind wir halt nicht. Und die Leute denken dann aber immer noch, ey, ist doch ein Tätowierer.
Naja, genau. Aber und das ist das, was ich meine. Und da sind halt diese Typen, was ich vorhin meinte, diese Gruppe, die ich aus Versehen auf die Dörfer projiziert habe, aber diese Typen, diese sogenannten Allrounder, die sind halt auch daran schuld, dass das, was wir erarbeiten, mit einem Arsch eingerissen wird. Weil sie auch nicht in der Lage sind zu sagen, ey, die Leute sind so, wir sind so. Deswegen sage ich immer, es gibt Tätowierer, es gibt Homesketcher, es gibt Tätowierer, es gibt Tattoo-Artist und es gibt Pro-Artist. Mhm. So.
Genau.
Weißt du? Und so versuche ich das unseren Leuten halt im Studio mal zu erklären, ohne jemanden zu denunzieren. Also ohne zu sagen, wir sind besser als die oder die sind besser als die oder die sind schlechter als. Auf sowas will man sich ja auch nicht herablassen, aber ja, du willst ja doch schon den Leuten was erklären und und dann muss man halt sagen, es sind die Leute, die halt die einfachen Sachen machen, Sachen aus dem Internet und daran haben die Spaß.
Ja.
Und so weiter und so fort. Und dann gibt's halt die Leute, die von der Industrie gesponsert werden, bla bla.
Ja, das Ding ist halt, du kannst zu 100 Tätowierern hingehen und gibst denen ein Foto und sagst, ich hätte das gerne. Und die meisten werden dir sagen, ja, mach ich dir. So, aber wahrscheinlich können wirklich dieses Projekt umsetzen nur 10% von denen.
Wenn überhaupt, ja.
Ja. Und du machst dann trotzdem, ja. Das sind die Allrounder.
Es ist auch immer witzig, wenn du so Bilder von dir selber siehst. Irgendwann kommst du vielleicht auch mal dahin. Du siehst Bilder von dir selbst, von jemand kopiert, in nicht besser.
Ja, ist unangenehm, oder?
Hast du schon mal da? Ja, jeder hat das. Wenn du deine erste Liebe verlierst, an einen anderen Typen, der ein Moped fährt, der größer ist, der hübscher ist.
Ja, verstehe.
So ist das Gefühl. Du bist so machtlos. Du bist so machtlos und es tut so doll weh, weil du hast ja nichts Böses gemacht, weißt du? Und dann kommt so ein Typ und nimmt es dir einfach weg. Also der nimmt dir auch den Zauber weg, den du da für dich hattest, weil du hast da ein Bild geschaffen, du warst stolz, du hast dich gefreut, der Kunde war glücklich. Und dann kommt so einer und macht das in schlecht.
Das ist echt scheiße.
Also nicht nur, dass er es macht, sondern er macht es dann auch noch in schlecht.
Ich habe da letztens gesehen von einem guten bekannten Tätowierer, dem sein Masterpiece, sag ich mal.
Ja.
Ich habe natürlich auch mit ein paar Anfängern zu tun, weil ich ja eben selbst Anfänger bin und üben bin und so weiter. Dann hat mir ein anderer Anfänger ein Bild geschickt und ich dachte mir so, ey, irgendwo erkennst du das Bild. Dann bin ich bei dem Tätowierer, an den ich dachte, auf die Seite gegangen und habe dann gesehen, okay, hast du das wirklich 1:1 kopiert und das ist auch wirklich nicht gut, so wo ich dann außerdem gesagt habe, so, ja, ey, das ist nicht geil.
So, das ist Blasphemie, Alter.
Das ist halt irgendwie, da hast du dich zu hoch gewagt, ey.
Ja, ist Blasphemie, Alter. Das ist einfach, also nicht mal, nein, Alter, nein. Das
geht nicht, geht einfach nicht. So, mach deine eigenen Sachen von mir aus, wenn du klau dir irgendwas aus Pinterest raus oder sowas und teste das irgendwo, aber mach kein Foto davon und stell das irgendwo online, wenn du es scheiße nachgemacht hast, ey.
Ich habe zum Beispiel, pass auf, ich habe letztens ein Bild gesehen, nur damit die Leute mal verstehen, was wir meinen. Ich habe letztens von einer Tätowiererin aus der Ukraine ein Comicbein gesehen und sie hat verschiedene Comic-Charaktere genommen aus verschiedenen Comics, aber es waren alles so Superhelden.
Ja.
Ja. Und hat immer so einzelne Bildchen gemacht. Du weißt doch, wo immer dieser Rahmen drum ist und dann diese eine Szene von dem Comic gerade eine Handlung irgendwie macht.
So ein Polaroid quasi, ne?
Genauso ähnlich wie ein Polaroid, wenn du so einen Comic anguckst, hast du ja mehrere Bilder quasi mit Sprechblasen nebeneinander.
Ah, okay, ja, das verstehe.
Genau, und sie hat von verschiedenen Comics so diese Bilder genommen und hat die aber so zusammengesetzt, dass die am Ende eine Geschichte ergeben, aber auch von verschiedenen Superhelden. Mhm. Und die Idee fand ich so cool und habe mir überlegt, das Gleiche würde ich auch machen als Arm, aber nicht mit Wonder Woman und so und Batman und so ein Zeug, sondern ich habe jetzt angefangen zu malen. Und zwar ist meine Idee mit diesen, ich nehme Comics, mache diese Bildchen und nehme verschiedene Comics aus meiner Kindheit und mache aber die Sachen dort rein, die prägend für den Comic sind. Zum Beispiel habe ich angefangen mit Pinky und Brain. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Klar.
Ja, ist ja immer schwierig, ne? Nicht jeder kennt ja immer alles, aber Pinky und Brain habe ich. Genau, und da habe ich Pinky, der hat ja immer Narf gesagt, habe ich in eine Sprechblase gemacht. Und bei Brain habe ich eine Krone über den Kopf gemalt, weil er sich halt für den König der Welt hält. So. Mhm. Und weißt du, und so mache ich jetzt diese ganzen Superhelden, in Anführungszeichen, die aber so zweitrangig waren. So. Weißt du, was ich meine? Ich werde Onkel Dagobert nehmen, der sich mit dem Monopoly-Männchen so ein bisschen duelliert, weißt du? So, so eine Sachen würde ich dann halt machen. Also wir machen das,
genau, wir machen die Inspiration geholt, ja.
Genau, und das ist das, was ich gerade erklären will, dass die Leute verstehen, wir sehen was, sagen geil und bauen das in unser Ding um.
Genau.
So, als Inspiration, das ist das, was geht. Das was nicht geht, ist, wenn ich das Gleiche, wenn ich Wonder Woman ein blaues Stirnband statt ein goldenes mache und eine rote Hose anziehe statt eine blaue, aber dasselbe Bild nehme, geht nicht. Funktioniert ja nicht.
Gut, da ist aber auch halt, wenn du jetzt guckst, es gibt natürlich einige Fotos, jetzt zum Beispiel von Tommy Shelby von Peaky Blinders, gibt es dieses eine Foto, das wurde schon tausendmal tätowiert. Das ist ja nicht direkt geklaut, wenn es nochmal tätowiert wird, weißt du, wie ich
meine? Ja, das ist ja auch ein Bild, was es gibt, also genau, von einem Foto, und du kopierst ja das Foto. Das ist ja wieder was anderes. Da musst du jetzt gucken, ob du das Recht am Bild überhaupt von dem Eigentümer des Fotos irgendwie. Aber das ist ja so ein Ding, brauchen wir uns nicht drüber streiten. Und wenn ich Mickey Mouse oder Tick, Trick und Track irgendwie mache und so, alles gut. Also die kann man nicht neu erfinden.
Wie gesagt, aber die Gesamtkomposition halt
zu übernehmen. Genau, die Komposition einfach zu übernehmen, das funktioniert nicht. Oder einfach, weil ich ein Stirnband austausche oder habe ich noch kein eigenes Bild. Also da muss schon ein bisschen mehr passieren,
genau,
um nicht Copycats irgendwie. Aber das musste ich auch lernen. Also das musste ich auch lernen. Das habe ich damals noch nicht so empfunden. Aber umso mehr man Künstler wird, und das wirst du auch noch lernen, du hast ja den Vorteil, du steckst schon in der Szene drin, ja, aber umso mehr du Künstler wirst, ja?
Ja.
Genau, umso mehr du Künstler wirst, desto mehr wirst du dann halt auch merken, wenn du was Eigenes kreierst, wie sehr dir das dann am Herzen liegt.
Ja, logisch. Absolut verständlich.
Ja. Man ist ja auch stolz, dass man ein Bild gemalt hat, ne? Das ist ja, ich freue mich ja über jedes Bild, was ich irgendwie male. Also.
Ja, also, weil es halt dein eigenes ist, ne?
Na, weil ich auch stolz bin, wenn ich drüber nachdenke, dass ich vor 6 Jahren dachte, ich kann gar nicht malen. So mal ganz blöd gesagt, weißt du? Oder fast, ja doch, noch sind 6 Jahre. Erst im April sind 7. genau. Da dachte ich ja nicht, ich kann malen oder ich werde überhaupt mal ein Tätowierer oder so.
Hast du das gelernt, das Malen von Grund auf?
Nein. Wie gesagt, ich habe vor, die Geschichte kennst du ja gar nicht, ne? Also ich habe vor, ich habe 2011 hatte ich 3 Herzinfarkte und bin aus dem Fitnessbereich dann raus. Und habe dann überlegt, ich wollte ja schon immer Tätowierer werden, fand das schon mit 17 toll und kannte Tätowierer und wollte unbedingt in diese Richtung, aber das war halt nicht so einfach. Zur damaligen Zeit ja nicht so einfach, weil da musstest du Geld haben, damit du das von irgendjemandem beigebracht kriegst und so, also war null gut. Aber war auch gut, dass ich es damals nicht gemacht habe, weil mit den Leuten, die ich kannte, wäre ich vielleicht auch ja nicht so weit gekommen, wie ich heute bin. Und habe dann irgendwie, ich glaube 2012, 2013, in der Zeit habe ich alles verloren, was ich hatte. Hatte Panikattacken, mir ging es nicht gut, saß zu Hause, war schwer depressiv, Angst rauszugehen, konnte mein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen, körperlich, gesundheitliche Einschränkungen, Angst zu sterben, also war eine ganze Menge kam zusammen. Mhm. Und hab mir dann aber gesagt, ich fange jetzt an mit Tätowieren einfach. Und ein befreundeter Tätowierer hat mir dann so ein bisschen den Weg geebnet. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe halt geübt an Orangen. Und 2014 war ich dann sozusagen mit meiner Ausbildung fertig und habe dann angefangen.
Ja.
Und in dieser Zeit habe ich mir das quasi alles irgendwie selber beigebracht.
Ja, krass.
Und 2015 oder 16, ich glaube 2016 war das. Nee, warte mal, jetzt muss ich rechnen. 2015 habe ich die gewonnen. Und 2016 hatte ich dann das zweite Mal in Amerika in so einer Tattoo-Zeitung Preis gewonnen.
Ja, cool.
Und habe mich dann getraut, bei Randy eine Bewerbung abzuschicken für seine Seminare. Und habe dann angefangen, bei Randy Seminare zu machen. Und habe mich dann erst richtig damit auseinandergesetzt. Also vorher natürlich auch schon, ne? Aber dann aber mit einem richtig krassen Profi halt,
ja,
mit der Sache auseinandergesetzt. War dann aber bis zu dem Zeitpunkt auch schon auf Convention und habe da meine Erfahrungen gesammelt. Und ja, und dann gingen die Schritte halt ein bisschen größer und schneller.
Durch ja, solche
Leute halt.
Wenn du die richtigen Mentoren hast, sage ich mal, die Fehler schon gemacht haben, die vor dir liegen, kannst du sehr, sehr viel Zeit sparen auch. Ja,
ja, du musst es zu schätzen wissen und du musst zuhören. Ne? Du musst halt,
absolut.
Also das muss man auch erstmal lernen, auch zu sagen, alles klar, ich behandle mich, als wenn ich 5 Jahre alt bin und ich halte das aus, auch wenn ich ein erwachsener Mensch bin. So, ne?
Genau.
Aber das, also wie gesagt, ich war glücklich und habe das mal nie von Anfang an gelernt, sondern habe dann ja mir das alles so beigebracht.
Ja, aber das ist doch cool. Du hast ja komplett selbst erarbeitet.
Das Einzige, was ich wirklich cool finde, also ganz ehrlich jetzt mal, und das Einzige, worauf ich stolz bin, das sind 3 Sachen. Das ist einmal den roten Stempel vom Randy zu kriegen für das Seminar. Das ist, also du musst dir vorstellen, für jedes Seminar kriegst du eine Urkunde, dass du da warst. Und wenn du den roten Stempel kriegst, bedeutet das halt, du brauchst nicht mehr kommen, weil er kann dir nichts mehr beibringen, sozusagen. Ne?
Okay.
Das war für mich das Ding und das war auch das erste Mal, dass ich dann das Gefühl hatte, jetzt bin ich ein Tätowierer.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie das ist, aber vorher hatte ich immer das Problem, wenn irgendeiner sagt, das ist Kacke, von guten Tätowierern natürlich, ich hatte immer irgendwie so Zweifel.
Ja.
Also egal, was ich gemacht habe an Bildern, ich habe immer überlegt, Hauptsache, man wird ernst genommen in der Szene. Hauptsache, die Leute sehen auch, weißt du, dass du kein Spinner bist, sondern dass du das wirklich willst. Und auch wenn du Fehler machst, dass du halt, du kämpfst dich hier durch.
Ja.
Und mit diesem Stempel kam das erste Mal Selbstbewusstsein für mich, weil Randy mir den halt gegeben hat. So. Und die anderen 2 Sachen, worauf ich stolz bin, ist einmal der Nico, der bei mir arbeitet und oder mit mir arbeitet, der mein Partner und Freund ist, weil der hat bei mir gelernt und der macht heute Bilder, wo ich denke, boah, krasser Typ so. Und die Ivi, die bei mir arbeitet im Studio mit, die ist auch richtig gut und macht so Linework-Sachen und die hat auch bei mir damals gelernt.
Ja, geil.
Und das sind so die einzigen 3 Sachen wirklich, wo ich denke, also wenn es morgen vorbeigehen würde, da habe ich was Duty gemacht.
Ja, na, du hast wahrscheinlich privat auch noch einige Sachen, die du gut gemacht hast, aber das sind so die beruflichen Sachen, wo du happy drüber bist. Ne?
Ja, genau, richtig, das ist einfach jetzt das Berufliche. Weißt du, wenn der Laden weg ist, wenn ich irgendwo anders arbeite, wenn ich die in eine andere in ein anderes Land gehe, dann kannst du immer zurückgucken und du weißt einfach, dass du da was gemacht hast.
Genau.
Weißt du, selbst wenn dir irgendwann Leute absprechen, du bist nicht mehr zeitgemäß, du bist die Neuen, die kommen, sind besser und so weiter und so fort. Aber das ist das, wo du weißt, aber das habe ich schon mal geschafft.
Ja.
Weißt du, wie
ich meine? Verstehe ich vollkommen, ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
Ne?
Also, ist so, ja.
Ja.
Ja,
also eigentlich könnte ich aufhören jetzt.
Ja, kann ich dir empfehlen, aber warten wir noch die Lockdown ab, arbeiten wir noch ein paar Wochen und dann kannst du
dir vorreden. Ja, nein, aber nee, vom Ding her, weißt du, ist einfach die Frage, was soll jetzt noch kommen, ne? Also selbst jeder weitere Azubi, der gut ist, ist halt ein weiterer Azubi, der gut ist, ne?
Genau.
Das ist halt
nicht mehr so dieses erste Mal.
Genau, ist nicht mehr dieses erste Mal. Und das ist,
ja.
Ne? Auch was ich von dir zum Beispiel gerade gesehen hatte, die ganzen Versuche für den Anfang, die finde ich schon ganz schön krass, ne?
Vom Tätowieren, meinst du?
Ja.
Ja, vielen Dank.
Muss ich mal so sagen.
Ja, das halt.
Nein, wirklich jetzt. Also.
Ich bin sehr, sehr selbstkritisch so. Und ich weiß, dass das, was ich jetzt gerade mache, noch lange, lange nicht verkaufbar ist. Ja. Und das ist so, das, was mich aber auch irgendwie beim Tätowieren, das ist das erste Mal, dass ich was nicht auf Anhieb ganz gut hinbekomme, finde ich.
Okay.
Weißt du, also ich kenne ja halt wirklich
gute Tätowierer. Warum denkst du das?
Na, ich kenne wirklich gute Tätowierer und da bin ich ja so, so weit weg, dass ich weiß, da ist auf jeden Fall noch viel Übung und ich will erst anfangen, meine Sachen zu verkaufen, wenn ich sage, okay, ich finde das wirklich selbst cool, was ich mache.
Okay, ja. Also ich muss dir sagen, also auf der einen Seite hast du recht und ich denke genauso. Auf der anderen Seite muss ich dir aber auch sagen, dass zum Beispiel, wenn ich hier, ich kenne Tätowierer, die tätowieren schon 20 Jahre und die sind schlechter. Und die verkaufen ihr Zeug.
Ja, das höre ich öfter. So.
Und
was aber auch jetzt nicht direkt ein Lob für mich ist.
Doch, weil ich bin ja noch nicht fertig mit meiner Ausführung.
Okay,
wir machen ja einen Podcast, wir telefonieren ja nicht, ja?
Ja.
ich finde, wenn du am Anfang stehst und der Kunde das weiß, dann hat zum einen der Kunde auch das Recht zu sagen, guck mal, dieses nur nicht so perfekte Tattoo ist aber von dem Typen, der heute das macht.
Mhm.
Ja, also die Qualität hat sich ja irgendwann auch verbessert und so. Man kann sagen, guck mal, am Anfang hier und das ist eines der ersten und so weiter. Das nächste ist auch, du lernst die Sache am Kunden auch anders, wenn der Kunde dafür bezahlt, weil du einen anderen Druck hast.
Mhm.
Als wenn du sagst, das ist nur nicht verkaufbar und ich mach das mal so und so, sondern irgendwann kommt der Kunde und will Kohle. Und dann sagst du so, jetzt ist es verkaufbar und dann möchte der das und dann bezahlt er dafür und dann stehst du vor diesem ersten Gefühl zu einem Moment, wo der Kunde eine Qualität erwartet.
Ja.
Also, weißt du, das kann eine Drucksituation werden und man sieht bei dir schon wirklich große Sprünge. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so wie es auch bei mir zum Teil war, ja. Ich hatte manchmal so Tattoos, da waren so 4 Wochen lang sahen die genauso blöd aus. Also da war keine Entwicklung zu sehen.
Mhm.
Und bei dir sieht man das halt.
Das ist halt bei mir ist so eine, klar, ich lade auch keine Sachen hoch, die ich super scheiße finde, ne? Klar. Halt bei mir ist es so, manchmal komme ich, das sind jetzt so richtige Anfänger-Problems, denke ich mal. Manchmal merke ich so von Anfang an so, oh, ich komme richtig gut klar gerade. So, dann, ja. Und dann denke ich mir beim nächsten Mal, boah, ja klar, letztes Mal hat es super geklappt, klappt wieder so und dann klappt es gar nicht, ey. Wo ich mir dann denke so, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Schreibst du ein Tagebuch?
Nee.
Mach das mal. Wenn das gut lief, schreib dir das mal auf. Und zwar wirklich so bekloppt, wie es klingt, was du als erstes gemacht hast. Das wollte ich von meinen Leuten immer. Die mussten halt auch aufschreiben, wie sie ihr Arbeitsplatz aufgebaut haben, wie sie geschlafen haben davor, wie ihr Tag losging. Stressig, nicht stressig, was sie für Musik gehört haben, wie das Frühstück war und so. Das kenne ich noch aus meiner Bodybuilding-Zeit, wenn ich Leute trainiert habe. Da wollte ich alles wissen, weil die Fehler manchmal darin liegen, wie du aufstehst, mit dem richtigen Fuß oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt das und das vor und dann fällt dir ein, ah, jetzt muss ich hier noch hin und da noch hin und Stress und dann rennst du so auf den letzten Drücker in den Laden. Oder dann hast du einen Tag, wo du eine Viertelstunde zu früh da bist, wo du deinen Kaffee in Ruhe machst, in Ruhe schon aufbaust, der Kunde kommt rein, es ist schon alles fertig, du setzt dich hin und dann, weißt du, die richtige Mucke, der richtige Flow und dann läuft das Ding, dann lag das nicht an einem Tätowieren. Dann lag das an den Rest drumherum, weil wir Künstler schaffen uns unsere Umgebung vorher. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Tätowierern ist, die du kennst, aber wenn du die beobachtest, die werden das immer genauso machen. Also bei mir ist es so, mein Platz sieht immer gleich aus. Die Farbe fülle ich immer zur selben Zeit rein. Also immer nach dem Stencil drauf, Farbe rein. Also weißt du, du hast so deinen Ablauf.
Ja.
Den schaffst du dir immer wieder mit deiner Mucke, mit deinem. Bei mir muss früh ein Bachblütentee dastehen. Und da gibt es so viele kleine Tricks. Und ich glaube, das ist was du. Ja, was du rausfinden musst.
Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Trick, wenn du einfach guckst, bei welchem Ablauf funktioniert es am besten und dann dabei bleibst.
Genau, ja,
das klingt echt gut.
Und deswegen, also ruhig mal ein Tagebuch schreiben, nur für dich selber und dann einfach reingucken, was lief denn gut oder wenn es kacke lief, was lief denn oder warum lief es denn kacke? Einfach mal analysieren.
Ja, das werde ich auf jeden Fall mal machen.
Klingt
wirklich sinnvoll.
Weil machst du ja bei deinem Job sonst auch. Also bei
ja, klar.
Promo-Job da. Da guckst genau. Ja auch, woran lag es, dass es nicht lief oder woran lag es, dass es lief,
was ja, klar. Analysieren. Wenn was nicht läuft, gucke ich mir eine Sache an, die gelaufen ist. Ja.
Genau.
Ja. Dann schaue ich, was ich da
an. Und das meine ich.
Logisch.
Ja.
Ja.
Siehst du? Haben wir was gelernt.
Haben wir was gelernt. Vielen Dank, habe ich schon
so Pascal. Gelernt. Ach, hör auf jetzt.
Nee, sagst mal, du hast mir einen Tipp mit der Orange gegeben. Das mache ich nach wie vor.
Orangenhaut tätowieren.
Ja, wo du gesagt hast, dass ich die Orange drehen können muss und gerade dabei die Linie weiterziehen. Das bin ich am besten.
Ja.
Der war top.
Naja, werden wir noch sehen, wie das alles wird. Aber ich bin da guter Dinge bei dir.
Ja, du kommst ja demnächst mal vorbei und dann kannst du dir das alles anschauen.
Klar.
Gelle?
Also, wenn in Hessen der Lockdown früher vorbei ist als in Berlin, kann es sein, dass ich nach Hessen als Guest-Spot komme.
Ja, das ist doch.
Ich habe auch überlegt, Alter, warum fahren wir nicht alle nach Sachsen und Thüringen Guest-Spot machen jetzt?
Das hatte ich auch überlegt, aber wir haben keinen Bock. Weißt du? Das ist jetzt, wir haben uns so gefreut, das Studio hier zu eröffnen.
Ja, ich kann das bei euch auch voll verstehen.
Das ist so richtig, also wir haben ja voll darauf hingearbeitet. Wir haben uns auf die Eröffnung gefreut wie Bolle. Und dann so, ihr dürft doch nicht aufmachen. Alles wieder abgesagt, so, danke für nichts. Und deswegen sind wir da so.
Weißt du, was wir machen? Ich habe jetzt, pass auf, ich habe gerade die Idee. Wir kaufen uns so ein Boot, womit sie hier so Sightseeing-Touren machen, weißt du? Über den Berliner, über die Spree.
Mhm. So ein Boot kaufen wir uns. Und fahren in die Bundesländer. Also
und dann treffen wir uns alle oben in Hamburger Hafen oder irgendwo und nehmen unsere Kunden und dann fahren wir auf internationale Gewässer.
Ja.
Ja?
Ja, klingt sinnvoll.
Dann können wir da tätowieren in Ruhe. Kann doch keiner was.
Perfekt. Na, dann nimm deine Klage zurück, dann haben wir doch jetzt den Masterplan. Top.
Nee, die Klage darf laufen. Ach, ja, mega gut.
Würde funktionieren. Aber ich denke, dass das bei uns doch schneller vorbeigeht als gedacht. Also das Ding in Saarland heute hat mir echt ein bisschen Hoffnung gegeben.
Ja, ich hoffe auch. Ja. Ich bin gespannt, auf jeden Fall.
Schauen wir mal,
Und genau, wir schauen mal, wir gucken mal nach vorn.
Genau.
Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde voll.
Haben wir? Stunde 9 sogar.
Stunde 9, ja.
Ja, haben wir.
Haben wir. Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Podcast jetzt mal hier an der Stelle und hören uns nochmal in dem Lockdown, um einfach mal zu berichten, was du bis jetzt schon gemacht hast.
Safe.
Ich erzähle ein bisschen, was ich noch gemacht habe. Ich habe auch angefangen zu malen und so, aber dazu können wir dann mal später reden.
Sehr gerne,
So mit Pinseln und so zu Hause, voll schön.
Ja, meine Freundin macht das gerade auch, die malt hier Leinwände und sowas, da hat die richtig Spaß.
Ja, genau. Ja. Ich male gerade auch ein bisschen und lese Bücher und so. Aber das können wir beim nächsten Mal bequatschen.
Machen wir so.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall für dein hier Erscheinen.
Ich danke dir für dein Erscheinen dürfen.
Grüße, mein Lieber.
Ja, also, mein Lieber. Bis dann, gell?
Bis dann. Tschüss. Ciao.